Wir sind fast am Ende von dieser Serie Lebenswert. Und natürlich war jeder Wert, über den ich bisher gepredigt habe, ein wichtiger Wert für unser Leben. Sei das versöhnt mit Gott zu sein, also Herzensruhe, oder sei das die letzten Predigten über Reinheit oder über Festigkeit, die ich gehalten habe. Jeder ist wertvoll und wichtig für unser Leben und Wert in unserem Leben umgesetzt zu werden und wird unser Leben positiv gestalten. Da bin ich überzeugt davon. Und heute kommen wir zu einem weiteren Wert. Max hat es schon gesagt und der hat es schon noch in sich. Er könnte noch etwas Spezielles auslösen und auch etwas Spezielles bewirken. Es ist dieser Wert autoritätsversöhnt. Und ich lese den Text aus Hebräer 13, dem Vers 17. Und wir lesen hier: Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Noch einmal, weil es so ein toller Text ist, oder? Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Erstens, überdenke deine Beziehung zu Autoritäten. Als Schweizer haben wir ein einzigartiges oder ein spezielles Verhältnis zu Leiterschaft ganz grundsätzlich. Und diese Worte, die ich eben gelesen habe, gehorchen und fügen, das sind nicht Worte, die wir so gerne im Zusammenhang mit Leiterschaft sehen. Sie sind nicht unsere Lieblingsworte. Und es gibt eine Studie von einem Michael Russenberger und er hat die Leitungs- und Führungskultur in der Schweiz untersucht. Eine soziohistorische Studie. Und er hat über diese Einzigartigkeit, über unser Leiterverständnis, also Verständnis, das wir haben über Leiterschaft, hat er gearbeitet und hat 4 Punkte herausgearbeitet, die unsere schweizerische Leitungs- und Führungskultur am besten beschreiben. Und der erste Wert, den er herausgefunden hat, oder das erste Merkmal ist, dass er gesagt hat, wir Schweizer, wir lassen nicht gerne einer einzigen Person zu viel Macht. Also eine einzige Person soll nicht zu mächtig sein. Oder anders gesagt, wir Schweizer, wir kommen gut ohne einen König aus. Wir brauchen keinen König, oder? Und vielleicht erinnert sich der eine oder der andere noch an seine Mittelstufe, als er von den Helvetiern gehört hat, vielleicht hat er das nämlich, und die Geschichte von Orgetorix war ein Leiter der Helvetier und er hat geplant, König zu werden. Dieser Orgetorix war superreich, also es gibt ja auch solche Schweizer, oder? Und der hat einen fein ausgearbeiteten Plan erarbeitet und wollte mit seinen vielen, vielen Sklaven, wollte er letztendlich eben zum König gekrönt werden über die Helvetier. Dieser Plan ist dann entdeckt worden, noch bevor er umgesetzt werden konnte. Und Orgetorix konnte nur dadurch der schrecklichen Bestrafung, die der Stamm der Helvetier für so etwas vorgesehen hat, entgehen, indem er sich selber umgebracht hat. Wir Schweizer, wir brauchen keinen König oder wir wollen keinen König. Das zweite Merkmal, das er herausgearbeitet hat, ist, alle wollen mitbestimmen. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen, oder? Das dritte Merkmal, wir fühlen uns wohl in kleinen, mehr oder weniger oder besser mehr unabhängigen Gruppen, die dann in ein großes Ganzes eingebettet sind. Das ist unser Föderalismus, kennen wir. Und das vierte Merkmal, das er dazu gesagt hat, ein Leiter kann nur dann ein Leiter sein in der Schweiz, wenn er sich durch Arbeit und durch Leistung ausweist und auszeichnet. Und ich glaube, eigentlich hat er es gar nicht so schlecht erfasst, oder? Also all das spricht wirklich aus unserem Herz, zumindest aus meinem. Und wir denken, ja, genau so sollte ein Leiter sein, das lieben wir. Er sollte nicht zu viel Macht haben. Und ja, wir wollen gerne mitreden. Und all diese Dinge, die stimmen mit dem überein, wie wir uns wohlfühlen. Und ja, dieser Michael Russenberger, er hat diese Studie, führt er zurück, also er beginnt, also es ist auch eine geschichtliche Studie, er beginnt mit den Helvetiern und sagt, dort hat es begonnen, dann hat es sich bei den Alemannen weiterentwickelt, schließlich im Rahmen der Eidgenossenschaft dieses ersten Bundes sich gefestigt. Genau dieses Leitungsverständnis hat sich dann daraus entwickelt, dass wir jetzt heute hier in der Schweiz haben. Und vielleicht ist es tatsächlich biblisch, unser Leitungsverständnis. Denn wenn wir unseren Text wirklich anschauen, dann haben wir zwar diese zwei Worte gehorchen und fügen, aber der Autor begründet und dadurch macht er dieses Gehorchen und Führen freiwillig. Also wir binden uns freiwillig, so sagt es der Text, an Leiterschaft. Oder wir fügen uns freiwillig dieser Leiterschaft, die wir auswählen. Und dieser Text ist nicht so aufgebaut, dass in ihm ein hierarchisches Verständnis entnommen werden könnte. Und ja, es geht in diesem Text auch nicht um Unterordnung, und es geht nicht um ein Verständnis eines Amtes oder um ein Amt selber hier in diesem Text. Sondern wie gesagt, es geht schon darum, dass Anordnungen befolgt werden sollen. Aber eben, wir dürfen uns freiwillig, dürfen wir gehorchen und uns fügen. Freiwillig. Dieser Inhalt ist tatsächlich in diesem Text enthalten. Und der Grund ist der, denn die Leiter, sie müssen Verantwortung übernehmen. Und sie müssen Rechenschaft abgeben und sie werden dazu befragt. Und deshalb, weil diese Verantwortung da ist, weil dieses Zweigleisige da ist, ist das andere in unsere Freiwilligkeit auch gestellt. Ich denke, es gibt andere Länder, die verstehen Leiterschaft ganz anders und sie haben dieselben biblischen Texte. Und so ist es mir passiert, dass einmal ein Missionar auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey Emil, weißt du, es ist viel einfacher, in Südamerika eine Gemeinde mit 600 oder 1000 Menschen als Pastor zu sein, zu führen, als hier in der Schweiz in einer Gemeinde mit 60 Personen. Und ja, das hat mit diesem Leitungsverständnis zu tun. Und wir sehen aber daran auch, unsere Kultur spielt eine ganz große Rolle. Und vermutlich können wir diese Aussagen, was Leiterschaft betrifft, nie wirklich objektiv und neutral erfassen, weil wir einfach selber zu fest in diesem Verständnis drin stecken. Und aus unserer Kultur heraus auch das verfolgen. Aber die Frage ist ja auch nicht die. Und egal, wie lange wir Leiterschaft schon ausgeübt haben oder in Leiterschaftspositionen gewesen sind, es gibt immer noch jemand, der trotzdem über uns steht. Und ich meine damit nicht Gott, sondern wir haben immer noch einen Leiter, der über uns steht. Und insofern ist die Frage für uns alle immer dieselbe auch. Und das kommt hier aus dem Text. Wie stehst du zu deinen Leitern? Wie stehst du zu deinen Leitern? Was ist deine Geschichte mit deinen Lehrern? Was ist deine Geschichte mit deinen Chefs? Was ist deine Geschichte mit Leitern im Vereinen, in Clubs oder auch in der Gemeinde? Was ist deine Geschichte mit den Regierenden oder mit Politikern oder mit der Polizei? Und was ist deine Geschichte mit deinem Vater? Ich denke, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Denn Leiter, sie haben Einfluss auf unser Leben. Positiv oder auch negativ. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kommt mir sofort mein Lehrer, einer meiner Lehrer in den Sinn, und zwar in der Sekundarschule, der mit wenigen Worten in einem privaten, persönlichen Gespräch mit mir sehr viel Positives freisetzen konnte. Er hat mir in diesem Gespräch gesagt, Emil, konzentrier dich auf die Dinge, die du gut kannst. Und vielleicht wirst du noch besser. Und das wird dir sehr helfen. Und tatsächlich, es hat mich freigesetzt. So, Autoritätspersonen haben Dinge in der Hand für uns. Sie können uns beeinflussen. Sie sind Schlüsselpersonen. Sie lösen etwas in uns aus. Und solche Schlüsselperson hat natürlich unser Bauer Ueli auch gehabt. Und das war hauptsächlich sein erster Meister, den er gehabt hat, den Bodepur, wie er dann heißt. Und wir wollen uns hier diesen ersten Dialog im ersten Film Ueli der Knecht anschauen, als Ueli, ich habe die Szene schon einmal geschildert, als Ueli nach Hause kommt, nachdem er bis am Morgen früh an einem anderen Ort gewesen ist. Und dieses Gespräch mitverfolgen, das diese Schlüsselperson mit Ueli dann führt.
Komm ich zu spät.
Du hast noch einiges gefällt.
Du hast auch vergessen, dass der Kleber nicht kalbern will. Der Schwer ist gewiss daheim geblieben. Jene hast Ordnung. Sehst nicht, hörst nicht, und schmeckst nicht. Du schlafst beim Melken von Skijungern Kühe. Und dazu machst du das Gesicht. Wo man damit das ganze Amerika vergiften
könnte. Du bist eben auch so ein Meister, der meint, Knecht soll gegen dich heim hocken. Soll nie nichts haben.
Willst du dem etwas haben, wenn du dein Geld verputzt? Hock. Du musst nicht meinen, ich sehe ihn nicht heiter. Offenbar jeden anderen Tag gehst du ins Wirtshaus. Und wenn du heimkommst, bist du ja alle mal voll.
Wenn ich suche, so geht das niemand etwas an. Versuche mein Geld.
Meinst du etwa, ich will meinen Kühen und Rassen ihm anvertrauen, wo der Kopf auch Wein oder Schnaps hat? Ein solcher darf ich mit der Laterne nicht einmal in den Stall lassen.
Ich habe noch nie etwas verliedert.
Aber es könnte schon noch dazu kommen, dass es so weitergeht mit dem Saufen. Und hudeln.
Ja, schau mich nur an. Den ganzen Tag studierst du den Mann, Lisi, nachher.
Du
sollst dich genieren, ein Geschleift zu haben mit dem strübsten Mädchen zu Hause. Mit jedem Halunk muss man sie abgeben. Und du bist ja gerade noch der Recht für die Kindbette zu haben, wenn es so fehlen.
Für so einen Dummen musst du mich nicht anschauen. Da soll wieder die anderen herstehen.
Zuletzt spricht der Gang da, der meint, er sei der Geschitzt. Besinde, was machst
du? Du kannst schon sagen, Meister, du hast einen schönen Hof, eine gute Frau und gesunde Kinder. Was habe ich? Ich bin ein armes Knechtli. Bin nur auf der Welt für Böse zu haben. Unser einer sollte man zu Tod schlagen, gerade wenn er auf die Welt kommt.
Du meinst, gange sei dein Find. Und es sei dein Vorteil, so wenig wie möglich zu werken. und dafür so viel Zeit wie möglich zu verklappern und zu verschlafen. Einen solchen Knecht begehre ich nicht. Und wenn es nicht anders kommt mit dir, so kannst du Gottes Namen zusammenpacken. Das wäre mir nicht recht. Ich habe gerne noch die Meinung, es könnte etwas werden aus dir. Probier es noch einmal. Heute die Knechtenzeit für eine Gelegenheit da, etwas zu lernen, die Sache recht zu machen. An das kann man sich auch gewinnen. Dann hast du ja auch du den Nutzen davon.
Was für einen möchte ich wissen?
Der Name? Du siehst ein rechter Knecht. Ein guter Name ist viel wert, Uli. Man sollte nicht vergeben, ein guter Name scheint auch in der Nacht. Ueli, da innen kommt jetzt ein Kälber auf die Welt. Schau einmal recht dazu. Fang mit dem an. Das andere kommt der, der etwa nah an dich nahe.
Dieser Meister hat Ueli in der Folge gefördert und hat ganz Ähnliches ausgelöst, wie ich es vielleicht geschildert habe von meinem Lehrer. Das Gute in Ueli, das Gott in ihn hineingelegt hat, ist nach und nach herausgekommen und konnte Gestalt gewinnen. Und er konnte sich entwickeln und entfalten. Und ja, manchmal gehört dazu auch Korrektur. Manchmal gehört das einfach dazu. Ist es nötig und eben auch gehorsam. Denn erst als Ueli diese Beziehung mit diesem Anneliesi beendet hat, erst dann konnte er vorwärts gehen. Es war also richtig, dass er das getan hat. In einer Studie kommt Roland Reichen zum Schluss, dass dieser Bodenbauer hier eigentlich von Jeremias Gotthelf in diese Ueli-Romane bewusst eingeführt worden ist, um eine Person als christlichen Hausvaters darzustellen. Also das Bild eines christlichen Hausvaters zu tragen und zu sein. Und so, wie es Gott gedacht hat, für seine Leute auch zu sorgen. Und ich denke, das ist natürlich auch ein Bild für Gott selber. Gott setzt diese Leute auch ein. Sie stehen, Gott selber steht dahinter. Der Bodenbauer ist somit eigentlich ein Stellvertreter Gottes. Aber Autoritätspersonen, sie können uns auch behindern, verhindern. Und vor allem auch, sie können uns auch verletzen. Und mit verletzen meine ich nicht, dass wenn die Polizei oder dein Chef dir einmal Anweisungen gegeben hat, die dir nicht unbedingt passen, das meine ich nicht mit verletzen. Sondern mit verletzen meine ich, wenn dich eine Autoritätsperson, sei es jemand im Militär, sei es ein Polizist, ein Lehrer oder ein Chef oder was auch immer, dich bloßstellt, ungerecht behandelt oder erniedrigt und das vielleicht wiederholt. Und dann passiert etwas mit uns. Wir werden verletzt. Und diese Person, die dir vielleicht gerade jetzt in den Sinn gekommen ist, um die geht es heute. Zweitens, erlebe Versöhnung mit Autorität. Gott hat sich die ganze Sache eigentlich gut gedacht. Wir kommen als Kinder auf die Welt und wir sind in einem Setting und befinden uns in einem Setting, Vater und Mutter, zwei Autoritätspersonen, Vater und Mutter. Unsere Eltern, sie stellen automatisch ebenfalls ein Stück das Ebenbild Gottes dar und haben diese Autorität von Gott bekommen. Und Vater und Mutter kümmern sich um ihre Kinder. Sie müssen alles für ihre Kinder tun. Sie pflegen sie, sie nähren sie, sie schützen sie, sie achten auf sie, sie kleiden sie an, wenn sie noch klein sind, sowieso, die Kinder können gar nichts selber tun. Es ist eine totale Abhängigkeit zwischen den Eltern und dem Kleinkind. Und das hat Gott ganz bewusst so gewollt. Er wollte, dass wir dieses Bild hier haben und dass wir mit Autoritätspersonen eigentlich aufwachsen. Und er hat den Eltern den Auftrag gegeben, die Kinder zu erziehen. Und die Frage ist jetzt, wie sollen wir denn diesen Autoritätspersonen begegnen? Und ich glaube, die Antwort ist für uns alle klar. 2. Mose 20, Vers 12. Das 5. Gebot. Gott sagt dort, ehre Vater und Mutter oder ehre deine Eltern, damit es dir gut geht und du lange lebst. Und dieses Wort Ehre oder Ehren, das übernimmt die Schrift auch. Und sie überträgt es auf unsere Leiter. Im Timotheusbrief lesen wir das. 1. Timotheus 5, Vers 7. Und sie überträgt es auf die Regierenden. In 1. Petrus 2, Vers 17. Ehre, ihnen Ehre geben. Und der Grund ist, sie tragen Verantwortung. Ja, und sie müssen Rechenschaft abgeben für ihre Verantwortung. Und zwar jeder Einzelne vor Gott. Auch unsere Regierenden. Wenn wir aber von solchen Personen verletzt worden sind, dann müssen wir damit umgehen. Wir reagieren zuerst wahrscheinlich mit Unverständnis, weil wir nicht wissen, weshalb jetzt ich, was ist los, weshalb greift mich diese Person bloß. Und dann beginne ich mich zurückzuziehen, abzukapseln. Und vielleicht irgendwann später tauche ich rein in Selbstmitleid oder ich beginne zu rebellieren. Aber zuallererst, wenn ich dieser Person, diesem Leitenden, bisher Ehre gegeben habe, dann werde ich es in diesem Moment aufhören zu tun. Und ich nehme die Ehre weg und gebe sie ihm nicht mehr oder gebe sie dieser Person nicht mehr. Mein eigener Vater, er war streng, hat mich eigentlich nicht so gestört, ich kannte es ja nicht anders, oder? Aber in dem Moment, als ich, obwohl er immer sich bemüht hat, gerecht zu sein, habe ich doch immer wieder auch Ungerechtigkeit erlebt, zumindest aus meiner Sicht. Und in dem Moment, wo ich in dieser Strenge ungerecht behandelt worden bin aus meiner Sicht und sich das zusammengefügt hat mit einem Mangel an Bestätigung und einem Mangel an Aufmerksamkeit, hat sich in mir genau dieser Prozess abgespielt. Und ich habe irgendwann, entweder noch bevor ich 10 geworden bin oder kurz danach, habe ich so dieses unsichtbare Band, das Vater und Sohn verbindet, wie gekappt. Ich achtete meinem Vater nicht mehr und ich rebellierte. Und deshalb bin ich dann auch so schnell wie möglich ausgezogen, ungefähr mit 17, eigener Haushalt, selbstständig, weg von zu Hause. Aber ich bin so froh, dass ich mit 23 Jesus Christus gefunden habe. Und nachdem ich die ersten großen Brocken in Ordnung gebracht habe, die sich in meinem Leben in der Zwischenzeit bereits aufgestapelt haben, hat Gott immer mehr den Finger auf meine Vaterbeziehung gelegt. Und er hat mich ermutigt, mich zu versöhnen mit meinem Vater. Und ich habe ihm geschrieben, ich habe ihn um Vergebung gebeten für meine Rebellion. Und dann habe ich begonnen, ihn neu zu ehren. Ich habe ihn gefragt nach seinem väterlichen Rat. Und weil ich so früh ausgezogen bin, hatte ich wieder den Eindruck, ich sollte wieder zurück und habe nochmals 2-3 Jahre bei meinen Eltern gewohnt. Als jetzt 20-Jähriger, gut 20-Jähriger, Mitte 20-Jähriger. Und so die Beziehung aufgebaut und wieder aufnehmen können. Und das tut so gut, denn wir haben unseren Vater diesen Freitag beerdigt. Und es war so einfach, durch diesen Prozess seines Sterbens durchzugehen, Ich hatte ihm das Evangelium erzählen können. Er hatte es schon gewusst. Er wusste alles über 30 Jahre lang. Ich habe mit ihm immer wieder darüber gesprochen. Und ich konnte in den letzten 2 Wochen auch noch beten, mehrmals mit ihm. Aber ich konnte, weil ich versöhnt bin mit meinem Vater, konnte ich ihn auch loslassen oder kann ich ihn loslassen. Und darüber bin ich so froh. Ich konnte auch ehrlich trauern, ich habe auch geweint. Und ich bin so froh. Ich weiß einfach, die Beziehung hat letztendlich gestimmt. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und die Frage ist jetzt die, wie ist deine Beziehung mit deinem Vater? Unsere Väter sind Schlüsselpersonen. Unsere Väter, sie sind nicht nur Stellvertreter für Gott in unserer Familie, sondern dass die Beziehung, die wir mit unseren Vätern haben, wenn die Beziehung nicht so gut ist, dann übertragen wir die Eigenschaften auf Gott selber. Und unser Gottesbild wird verfälscht. Es bekommt die negativen Eigenschaften unseres Vaters. Und das hindert uns daran, auch heil zu werden. Aber wenn wir eine nicht so gute Vaterbeziehung haben, dann wirkt sich das auch auf die anderen Autoritätspersonen aus. Denn die Chance ist dann groß, dass wir mit unserem Chef Probleme haben. Die Chance ist groß, dass wir mit Leitern überall Probleme bekommen. Oder vielleicht einfach eine gestörte, in Anführungszeichen, Beziehung zu Autoritätspersonen haben. Vielleicht sind wir ganz eingeschüchtert von Autoritäten und neigen vielleicht zu Kadavergehorsam. Und das ist nicht das, was die Bibel uns hier lehrt. Aber vielleicht sind wir eben auch rebellisch und rebellieren gegen alle unsere Vorgesetzten oder gegen unsere Leitenden. Eine Schlüsselfrage hier. Fällt es dir schwer, dich korrigieren zu lassen? Wenn ja, dann möchte ich dich fragen, wie einfach ist es dann für Gott, dass er dir neue Wegweisung und Richtung geben kann? Kannst du dich dann von Gott korrigieren lassen? Auf jeden Fall, es lohnt sich, mit unseren Autoritätspersonen versöhnt zu leben, weil sie eben eine entscheidende Rolle spielen in unserem Leben. Wie können wir das tun? Zuallererst gehen wir zu Jesus und wir sagen ihm all diese Dinge, die uns verletzt haben oder die ungerecht gewesen sind. Sag das, Jesus, das ist ganz wichtig. Und dann entscheide dich, vor Jesus dieser Person zu vergeben. Das ist deine Entscheidung. Die Gefühle kommen dann manchmal erst später. Aber vergib dieser Person und segne sie. Und wenn es sich um deinen Vater handelt, dann geh in irgendeiner Form auf ihn zu und bitte ihn dann um Vergebung für das, was von deiner Seite her falsch gewesen ist. Rebellion oder was auch immer. Diese beiden Schritte sind so entscheidend, vor allem der erste Schritt ist so entscheidend und es ist so wichtig, dass du auch weißt, in dem Moment, wo du dieser Person vergibst, die dir gegenüber ungerecht gewesen ist, die dich verletzt hat, in dem Moment, wo du das tust, ist die Sünde oder die Schuld oder die Ungerechtigkeit nicht einfach weg. Sie verschwindet nicht einfach. Für dich schon, ja. Aber du übergibst die ganze Angelegenheit Gott. Und er wird sich darum kümmern. Er wird sich darum kümmern. Es ist also nicht einfach weg. Gerechtigkeit wird schon passieren. Dafür wird Gott sorgen. Und jetzt, wenn du um Vergebung gebetet hast für deinen Teil, dann möchte ich dich einladen, beginne neu, diese Personen oder diese Person zu ehren. Denn dann, so ist die Verheißung und das ist ein Prinzip, das uns die Schrift hier gibt, Dann wirst du lange leben und ja, schöne Tage sehen auch. Drittens, profitiere von Autoritätspersonen. Ich habe gesagt, Autoritätspersonen sind entscheidend in unserem Leben. Sie öffnen Türen für uns. Sie helfen, dass wir vorwärts gehen können. Sie entdecken Potenzial und können dieses Potenzial fördern in uns. An ihnen liegt es. Sie können aber auch stoppen, unsere Entwicklung stoppen. Sie legen aber auch oftmals, oft auch unbewusst, Hände auf Punkte in unserer Entwicklung, die zuerst wichtiger sind, als dass wir vielleicht uns in bestimmten Bereichen entfalten können. Und es bedeutet dann durchzuhalten oder Geduld zu lernen oder dran zu bleiben. Aber es ist gut, wir können hier drei Punkte nehmen, die uns helfen, diesen Umgang mit Autoritätspersonen so zu gestalten, dass sie förderlich bleiben und dass Türen wirklich auch aufgehen können. Und das erste ist, dass wir sie eben ehren. Vielleicht kennst du diese Aussage, dass du selber schon gedacht hast, wenn diese Person, mein Chef, nur endlich begreifen würde, was ich könnte, dann hätte er mir schon längst die Verantwortung für dieses oder für jenes übertragen. Siehst du, was hier passiert? Ehrst du deinen Chef? Ehrst du deine Lehrer? Ehrst du deine Leitenden? Wie können wir sie ehren? Wir ehren sie ganz einfach, indem wir beginnen zu verstehen, dass die Leitenden eben tatsächlich Verantwortung haben und dass sie tatsächlich Rechenschaft geben müssen. Und wenn wir das zu begreifen verstehen oder beginnen, dann werden wir automatisch diesen Personen auch anders begegnen. Eben, wir geben ihnen die Ehre, die ihnen gebührt. Und das bedeutet kein Gehorsam unter allen Umständen, sondern das bedeutet einfach, wir achten, was sie tun. Ich hatte vor Jahren in ein Anstellungsverhältnis und hatte dort eine Frau als Chef. Sie war jünger als ich und sie hat eine gute Ausbildung genossen und sie hat ein Team, eben ein ganzes Team geleitet, in dem ich auch gewesen bin. Und diese Frau, sie hat gemerkt, dass vielleicht auch, weil sie aus Deutschland kommt, das ein bisschen ein Problem ist, ihr Führungsstil etwas anders ist, dass es ihr nicht immer so gut gelingt, das Team zu leiten. Auf jeden Fall hat sie in dem Moment, als sie gemerkt hat, dass ich sie ehre und dass ich nicht an ihrem Stuhl säge und dass ich nicht irgendwie mich einschleimen möchte, in dem Moment hat sie begonnen, mir Verantwortung zu übertragen. Sofort. Sie fühlte sich frei dazu, weil sie gemerkt hat, ich kann ihr helfen, ich kann sie unterstützen. Und für mich war es okay, ich hatte gerne etwas mehr Verantwortung. Und so kann es gehen, wenn wir unseren Leitenden eben Ehre zurückgeben. Und ja, wir ehren unsere Vorgesetzten, wir ehren unsere Autoritätspersonen, auch indem wir diese Dinge, die wir machen in ihrem Auftrag, indem wir sie gut machen. Und der zweite Schritt ist, wir können gehorsam lernen. Jetzt kommt die Herausforderung, ja? Wer möchte gehorsam lernen? Ich hatte meine liebe große Mühe mit dieser Aussage. Und dann habe ich gelesen, dass im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 8 steht, Jesus Christus hat gehorsam gelernt durch sein Leiden. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn Jesus das muss, dann muss ich das vielleicht auch. Und wir sehen das sehr gut bei Ueli. Ueli hat gehorsam gelernt. Ich meine, dieses Gespräch, das hat nicht so begonnen mit Ermutigung und Lob und hey, super, dass ich dich habe und was weiß ich, sondern er hat gesagt, so nicht. Und dann hat er klar aufgezeigt, diese Frau, diese Beziehung, das wird dir nicht gut tun. Breche das ab. Und er erwartete gehorsam dieser Bodepur. Er erwartet, dass Ueli einen Neuanfang macht und sein Leben wirklich verändert. Und als das passiert ist, bekommt Ueli immer mehr Verantwortung. Und der Bodenbauer leitet ihn an, Dinge zu tun, die vielleicht gar nicht in seinem Arbeitsbeschrieb drin gestanden sind und die nicht seine Verantwortung gewesen wären eigentlich. Und so konnte er sich entwickeln und entfalten, weil er eben gehorsam gelernt hat. Und wenn wir unseren Leitenden auch gehorsam geben können, und ich sage es noch einmal, wir tun das freiwillig, dann hilft uns das, weil dann können wir auch Gott gehorsam sein. Alles, was wir Menschen gegenüber können, das können wir auch Gott gegenüber. Und schließlich als drittes, lerne zu unterstützen. Weil sich Ueli mit großem Interesse in seine Aufgaben hineinbegeben hat und mit großem Interesse seine Verantwortung zusätzlich wahrgenommen hat und sich so entwickelt und entfaltet hat. Und weil er darauf geachtet hat, es so zu tun, wie sein Chef es wollte. Deshalb hat er immer mehr auch bekommen. Und ich denke, das ist auch ein Unterschied zwischen Gehorsam oder zwischen gute Arbeit bringen und eben zwischen Unterstützen. Unterstützen bedeutet, die Dinge auch so zu tun, wie es die Autoritätsperson gerne hätte. Es in seinem Sinn zu tun oder in ihrem Sinn zu vollbringen. Um das geht es hier beim Unterstützen. Und das wird dann dazu führen, dass Selbstständigkeit die Folge sein wird. In irgendeinem Punkt, bei Ueli war es dann so, dass der Bodenbauer für ihn eine Stelle als Meisterknecht aufgetan hat. Durch seine Beziehungen, seht ihr, Schlüsselpersonen, durch seine Beziehungen hat Ueli diese Stelle bekommen. Und jetzt hatte er große Verantwortung. Und er konnte praktisch als Meister konnte er handwerken und arbeiten. Selbstständigkeit, die wird kommen. Manchmal früher, manchmal später. Aber Gott wird uns da in die Weite führen. Und es ist dann diese dienende Haltung und das Ehren von Autorität, die uns zu diesem Punkt bringt. Und die das in uns hervorbringt, was Gott in uns hineingelegt hat. Diese Schlüsselpersonen wird Gott für uns bereitstellen, damit sie uns protegieren, damit sie uns freisetzen und wir schließlich an dem Punkt auch landen, den Gott für uns vorgesehen hat. Wir sagen dem dann Berufung, oder? Und dass wir dort wirken können, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Also unser Umgang mit diesen Schlüsselpersonen spielt eine Rolle, ob wir in unsere Berufung kommen oder vielleicht eben auch nicht. Und deshalb lohnt es sich, hier diesen Weg zu gehen, sich aufzumachen und sich mit Autoritäten zu versöhnen. Amen.